Deswegen ist in meinem Depot auch aktuell gar nicht so viel drin. Also ich habe mit meinen Satelliten bin ich aktuell relativ vorsichtig. Also ich kann es auch sagen, ich habe jetzt gerade keinen einzigen Satelliten mehr in meinem Portfolio. Ich habe relativ viel Cash und stehe jetzt gerade ein bisschen an der Seitenlinie. Einfach nur aufgrund der Ausführungen, die ich dir jetzt gegeben habe, Daniel.
Vor 4 Jahren lernte ich meinen heutigen Gast persönlich kennen. Damals saßen wir beim Kapitalgipfel von Extra ETF in München nebeneinander. Zu dieser Zeit arbeitete er für den Burda Verlag für Focus Money und hat den erfolgreichen Kanal Mission Money mit aufgebaut. Seit 2 Jahren ist er Chefredakteur vom Extra Magazin von Extra ETF und hat einen anderen Fokus auf das Thema Geldanlage als vorher. Die Rede ist natürlich von Timo Bautzius. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Finanzrocker Podcast. Mein Name ist Daniel Kort und in 75 Minuten spreche ich mit Timo über seinen Werdegang vom Banker zum Journalisten, seine Asset-Allokation, die aktuelle Situation an den Märkten, sein Buch Die fetten Jahre sind vorbei von 2019 und was sich seitdem geändert hat. Dabei sprechen wir über breitstreuende ETFs, Satelliten-ETFs zur Beimischung und Einzelaktien, aber auch über Zertifikate und Kryptowährung. In dieser Folge stecken also wieder sehr viele Themen drin. Bevor wir aber darüber sprechen, noch der kurze rechtliche Hinweis. Bei diesem Interview handelt es sich weder um eine Anlageempfehlung noch um eine Anlageberatung oder Steuerberatung. Wir geben unsere Meinung wieder und was ihr daraus macht, das bleibt euch überlassen. Bevor wir jetzt zum Interview gehen, wird dir diese Folge präsentiert von CyberGhost VPN. Das ist ein renommierter VPN-Anbieter mit über 15 Jahren Erfahrung. Weltweit hat das Unternehmen 38 Millionen Kunden und ist das meistempfohlene VPN auf Trustpilot. Du kennst es wahrscheinlich auch, wenn du im Internet surfst, werden überall Daten erhoben. Dabei wird deine Privatsphäre kaum respektiert. Egal ob Google, Facebook oder andere, sie speichern deine Daten, um dir anschließend passende Werbung anzuzeigen. Aber auch wenn du häufig in offenen Netzwerken, in Cafés, Hotels oder Shoppingcentern mit deinem Smartphone surfst, besteht die Gefahr, dass die Daten ausgelesen werden können. Um das künftig zu vermeiden, gibt es eine einfache und praktikable Lösung namens CyberGhost VPN. Und das virtuelle private Netzwerk verbirgt deine IP-Adresse, verschlüsselt deine Daten und leitet deinen gesamten Datenverkehr durch einen sicheren VPN-Tunnel. Das Unternehmen verfügt über 7000 Server in 91 Ländern. Die Bedienung ist sehr einfach, es funktioniert auf allen Systemen und du hast einen 24/7 Kundenservice auch auf Deutsch. Ich selbst nutze CyberGhost VPN, wenn ich unterwegs bin, auf meinem Laptop und meinem Handy und es funktioniert sehr gut und schnell. Gerade auf Reisen hast du mit fast allen Streaming-Anbietern oder auch der ZDF-Mediathek Probleme, dass du sie wegen der Ländersperren nicht abspielen kannst. Mit CyberGhost VPN hast du uneingeschränkten Zugriff auf deine Lieblingsinhalte, wo auch immer du dich auf der Welt befindest. Ich habe es in den USA und in Portugal oft getestet und es hat einwandfrei und vor allem schnell funktioniert. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, CyberGhost VPN auch mal zu testen, dann geh auf cyberghostvpn.com/finanzrocker. Als Finanzrocker-Hörer bekommst du 84% Rabatt auf den 3-Jahres-Plan und 4 Monate gratis obendrauf. So zahlst du nur 1,94 Euro pro Monat. Du kannst ein einziges CyberGhost VPN-Abo nutzen, um bis zu 7 Endgeräte gleichzeitig zu schützen. Alle Infos findest du auch nochmal in den Shownotes und im Blogartikel. Und damit gehen wir jetzt ab zum Interview mit Timo. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach München zu Timo Bautzius. Seit fast 2 Jahren ist er Chefredakteur von Extra ETF. Wir wollen heute über ETFs, seine Asset-Allokation und einiges mehr sprechen. Aber erstmal Servus Timo und schön, dass du da bist.
Hi Daniel, vielen, vielen Dank für die Einladung. Freue mich.
Ja, ich freue mich auch. Ich habe ja eben schon gesagt, du bist jetzt fast 2 Jahre schon Chefredakteur bei Extra ETF und beim Extra Magazin. Oh. Vorher hast du ja den Mission Money Kanal mit aufgebaut, der nach wie vor auch noch sehr groß ist und wächst. Wie groß war denn für dich so persönlich die Umstellung von diesem, ich will nicht sagen Boulevard-Journalismus, aber es geht ja schon so in die Richtung hin zu so einem sehr soliden ETF-Portal?
Ja, also inhaltlich würde ich sagen, war die Umstellung gar nicht so groß. Also ich glaube, auch wenn ich jetzt schon 3 Jahre nicht mehr bei Mission Money bin, so glaube ich, dass ich zumindest für die Jungs da sprechen kann, dass die sich möglicherweise auch gar nicht so sehr als Boulevardmedium verstehen. Aber ich kann verstehen, woher dein Gedanke kommt, weil die Headlines und auch die Thumbnails natürlich schon, sagen wir mal, recht laut in der Tonalität, auch mal eine sehr, sehr spitze Headline und so weiter. Das haben wir damals ja auch gemacht und eingeführt. Aber um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, also inhaltlich war die Umstellung gar nicht so groß. Mein Themenschwerpunkt liegt ja jetzt im Wesentlichen weiter im Bereich Finanzen, Börse, Vermögensaufbau, Vermögensanlage. Und im Wesentlichen kommen ja auch meine Kernkompetenzen, die ich habe, hier auch wieder zum Einsatz. Also meine Kernkompetenz ist ja die Konzeption von relevanten, spannenden Medienprojekten, egal ob das jetzt im Bereich Video, Print oder Online ist, die sich um den Themenschwerpunkt Finanzen ranken. Ja? Also bei Mission Money war ja auch meine Kernaufgabe, also alle haben mich ja irgendwie mehr oder weniger so als Moderator wahrgenommen. Das war ein Teil meiner Aufgabe, aber eigentlich war das so, dass ich also auch für die Konzeption von guten Formaten zuständig war oder mit zuständig war, in Zusammenarbeit mit dem Team natürlich damals. Also das heißt, es ging im Wesentlichen darum, dass wir damals bei Mission Money versucht haben, also ein Alleinstellungsmerkmal aufzubauen. Das ist dann geschehen durch die Interviews, also somit haben wir uns dann gegenüber anderen Finanzkanälen, die auch tolle Jobs gemacht haben und auch immer noch machen, haben wir uns über die Interviews und die Interviewpartner abgegrenzt und dann später also auch noch weitere Formate entwickelt. Also zum Beispiel das börsianische Quartett war ein sehr, sehr großes Projekt und ein tolles Format und auch ein tolles Event letztendlich. Also wir hatten da 400 Leute beim dritten börsianischen Quartett, die live vor Ort waren. Also das war eine tolle Atmosphäre und hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, dann gab es ja noch ein Format, das hieß Roast My Depot. Ich weiß jetzt gar nicht, ob Mission Money das jetzt weiter verfolgt, aber das waren so zwei Formate, die ich auf jeden Fall also auch mit vorangebracht habe. Und jetzt bei Extra ETF ist das halt so, das ist, glaube ich, der große Unterschied zu Mission Money, dass ich hier vielfältigere Aufgaben letztendlich habe. Also ich habe auch insgesamt mehr Freiheiten und auch mehr Verantwortung, weil jetzt steht ja bei mir Chefredakteur auf der Visitenkarte. Ja. Ich gehe mal so ein bisschen durch, was meine Aufgaben eigentlich so sind. Also vielfältig ist es definitiv, weil ich habe hier Verantwortung für unseren Online-News-Bereich. Ich verantworte das Extra-Magazin, das du ja eben auch schon angesprochen, ETF-Guide konzipiert und mit meinem Team jetzt auf den Markt gebracht. Ich verantworte hier den Wissensbereich und jetzt seit neuestem also auch das Thema Social Media. Also das heißt, das sind sehr, sehr viele Aufgaben und bei Mission Money war das halt im Wesentlichen eher nur gemünzt auf das YouTube-Projekt und dann habe ich noch ein bisschen im Focus Money Magazin mitgeschrieben, aber jetzt bin ich halt wirklich sozusagen im Driving Seat und bin verantwortlich dafür, wie sich unsere verschiedenen Kanäle hier präsentieren, was für ein Content wir hier machen, welche Ästhetik wir setzen und welche Inhalte und Messages wir also auch letztendlich platzieren wollen. Und das ist das Thema Freiheit in der Gestaltung. Also als ich hier jetzt angefangen habe bei Extra ETF, da war halt zum Beispiel der Online-News-Bereich noch sehr, sehr, sagen wir mal, gemünzt auf die reine Nachrichtenvermittlung. Also zum Beispiel iShares hat einen neuen ETF XY auf den Markt gebracht und wir gucken uns den mal an und präsentieren hier die Key Facts. Und wir sind jetzt eher weggekommen von diesem sehr, sehr nachrichtlich getriebenen Geschäft, sag ich mal, oder von dieser nachrichtlich getriebenen Content-Strategie, wenn man es so ausdrücken will. Also wir versuchen jetzt wirklich viel näher an den Bedürfnissen, an den Fragestellungen der Privatanlegerinnen und Privatanleger dran zu sein. Wir versuchen zu unterstützen all diejenigen, die jetzt anfangen möchten mit dem Vermögensaufbau und jetzt sich erstmalig sozusagen an die ETF-Thematik herantasten. Also kommen ja so Fragestellungen, wie viel muss ich sparen, welche ETFs sind gut, welche Broker sind denn eigentlich gut und worauf muss ich denn so achten, wenn ich loslege. Aber wir adressieren natürlich auch Menschen, die schon sehr, sehr viel Geld haben und versuchen da also eine vernünftige Rendite, die hoffentlich über dem Inflationsniveau dann letztendlich liegt, auch zu erzielen. Und das machen wir also sowohl im Online-News-Bereich als auch im Magazin. Und da haben wir sehr, sehr viel angestoßen. Im Magazin zum Beispiel das Design überarbeitet, die Struktur überarbeitet. Und ja, das Ganze kommt auch ganz gut an, würde ich sagen. Also wir haben unsere Abo-Zahlen verdoppelt im letzten Jahr. Kommt Feedback. Also ganz, ganz viele. Wir haben einen eigenen Shop hier bei Extra ETF und der glüht tatsächlich. Also wir mussten jetzt neulich schon so eine 400-Euro-Kraft mit einstellen, die dann also quasi die mithilft, die Magazine zu verpacken und so weiter. Also da sind, glaube ich, jetzt so ein paar Dinge in Bewegung gekommen, die ganz gut fruchten und wir sind sehr happy Extra ETF wächst sehr stark und auch mein Team wächst sehr stark. Also ich habe jetzt insgesamt 5 feste Mitarbeiter hier und arbeite mit so roundabout 10 Freelancern relativ eng zusammen und intensiv zusammen. Und das bedeutet für mich persönlich natürlich auch mehr Verantwortung in Richtung Leadership. Und ja, das sind so im Wesentlichen die großen Unterschiede. Also ich würde sagen, dass das für mich persönlich hier bei Extra ETF ein sehr schöner weiterer Entwicklungsschritt war und ist. Und ja, ich bin sehr, sehr happy, irgendwie in das Team von Markus gestoßen zu sein, weil ich glaube, Markus hat hier wirklich ein ganz tolles Projekt angeschoben und ich glaube, da wird in nächster Zeit noch sehr, sehr viel gehen.
Ja, aber herzlichen Glückwunsch zu den tollen Zahlen. Ich verfolge ja das Extra-Magazin jetzt auch schon seit vielen Jahren. Ich hatte Markus Jordan ja auch schon 2 zu Gast im Finanzrocker-Podcast. Und man merkt da tatsächlich, dass da auch eine ganze Menge bei euch passiert. Und man sieht es ja auch dann im Magazin. Was mich jetzt aber tatsächlich nochmal interessieren würde, du bist ja jetzt seit vielen Jahren im Medienbereich tätig. Du hast aber tatsächlich in der Bank angefangen, oder?
Ja, genau. In den Nullerjahren habe ich eine ganz klassische Bankausbildung gemacht. Und dann später auch als Berater bei der Commerzbank damals gearbeitet und habe dann noch einen Bankfachwirt draufgesattelt und war schon immer sehr wertpapieraffin. Also ich habe auch gar nicht so wenig Depotvolumen betreut damals. Also das war dann schon irgendwie, ich glaube, irgendwas so in Richtung 100 Millionen. Also das sind noch nicht mal manche Fonds irgendwie. Also insofern war das auch damals schon irgendwie recht viel Verantwortung. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich aus dem Bankbereich dann raus bin und mich in diese Medienrichtung entwickelt habe, weil da konnte ich dann letztendlich meine Stärken dann auch besser zur Geltung bringen. Und das Know-how im Finanzbereich hat natürlich jetzt auch dazu geführt, dass ich jetzt quasi dann meinen Weg so gegangen bin, also quasi mit Focus Money, später Mission Money, jetzt bei Extra ETF. Und also insofern sind da, glaube ich, so beide Stärken, die ich so habe, also Finanz-Know-how plus halt Medienkompetenz, sage ich jetzt einfach mal, sind dann so ganz gut zusammengegangen. Ja.
Ja, das merkt man dann auch. Und was ich interessant finde, du hast ja jetzt mit dem Karriereschritt von Mission Money hin zu Extra ETF auch so einen Schritt gemacht über Themen, die du vorher bei Mission Money jetzt nicht so im Fokus hattest. Also gerade so das Thema ETFs war da ja nicht so im Fokus. Inwieweit hat sich denn jetzt deine persönliche Geldanlage geändert? Hast du schon immer in ETFs investiert oder bist du eher so der Einzelaktientyp?
Ja, das hat sich ein bisschen verschoben. Also ich war bis 2015 eher der Einzelaktientyp und ab 2015 hat sich das, also da habe ich meine ersten ETF-Sparpläne eingerichtet und da hat sich das dann immer weiter ein bisschen verschoben und jetzt kommt da also auch wieder beides zusammen. Also wenn man jetzt mein Depot betrachtet, dann ist schon der überwiegende Teil meines Geldes in ETF-Produkten drin. Da können wir gleich noch mal ein bisschen drüber über meine Anlagestrategie sprechen. Aber ich habe trotzdem auch immer wieder Einzelaktienpositionen dabei und auch 2 Einzelaktienpositionen, die also auch wirklich in meinem strategischen Kernportfolio sehr buy-and-hold-lastig drin sind oder sehr buy-and-hold-artig. Ja. Ohne dass ich jetzt sage, also ich hänge da jetzt, weil ich einmal festgelegt habe, dass es Buy and Hold oder das soll eine langfristige Position sein, heißt das jetzt nicht, dass ich mir die Position nicht insgesamt dann also auch immer mal wieder kritisch anschaue. Ja, also Buy and Hold and Check, das ist eher so für meinen strategischen langfristigen Kern, das gilt im Übrigen auch für die ETFs, meine Strategie. Ja, also nur weil man einmal gesagt hat, das ist jetzt langfristig, heißt das nicht, dass ich diese Position dann auch wirklich ich werde in diesem Jahr 40, dass ich die dann bis 67 oder so halte oder bis 60, ja, sondern dass ich da also letztendlich mit der Maßgabe, dass ich da sehr langfristig drin bleibe, erstmal eine Anfangsinvestition tätige, aber diese auch regelmäßig auf den Prüfstand stelle, ja, also mit dem Check gemeint. Und ja, um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, also es geht jetzt beides zusammen, ETFs, Einzelaktien, aber ich bin auch gegenüber anderen Anlageprodukten aufgeschlossen. Also ich habe auch hier und da mal ein Zertifikat mit dabei und das muss nicht immer nur alles in die Long-Richtung gehen. Das kann also auch mal ein Short-Zertifikat sein. Ja, genau. Aber das ist so im Wesentlichen das, wie ich das Thema angehe. Ja.
Also das heißt, du setzt dann auch auf steigende und fallende Kurse mit den Zertifikaten?
Genau. Also ich habe zum Beispiel den Bitcoin jetzt neulich mal mit dem ETP geschortet. Das hat ganz gut funktioniert. Ich war jetzt neulich mal bei Tesla Short. Das hat auch ganz gut funktioniert. Shopify habe ich geschortet. Das hat sehr gut funktioniert. Also das heißt, bei so ein paar Titeln oder auch Assetklassen, wo ich sage, okay, also da ist mit Sicherheit ein bisschen sehr viel Fantasie jetzt drin oder die sind möglicherweise etwas zu stark gelaufen und in schwächeren Marktphasen, wie wir sie ja jetzt aktuell erleben, werden diese Positionen möglicherweise stärker abverkauft als andere. Ja? Und da habe ich dann also auch den einen oder anderen Erfolg erzielt, aber ich habe, muss ich auch ganz, ganz ehrlich zugeben, ich habe auch hier und da schon mit daneben gegriffen. Also ich habe zum Beispiel am Anfang des Jahres habe ich auch den Nasdaq geschortet. Da war ich aber ein bisschen früh dran. Also da muss man auch immer aufpassen. Also das ist jetzt auch nichts, was ich jemandem empfehlen würde, der jetzt gerade anfängt oder der generell, sagen wir mal, jetzt nicht die Zeit hat, wirklich so wie ich. Ich bin ja im Wesentlichen wenn ich jetzt hier in meinem Office sitze, den ganzen Tag mit den wirtschaftsrelevanten Nachrichten und mit den börsenrelevanten Nachrichten betraut und bin, glaube ich, auch relativ tief drin in der Materie und nutze also auch diverse Tools, auch so ein bisschen aus der Charttechnik etc. Und dann kann man, glaube ich, auch hier und da mal so einen Trading-Ansatz machen. Aber das ist jetzt nichts, was ich jemandem empfehlen würde, der halt sagt, okay, also meine Geldanlage, die ist jetzt ausgerichtet auf das Thema Altersvorsorge oder auf das Thema Vermögenserhalt. Ja, also ich bin schon ein relativ chancenorientierter Investor, das ist das eine. Ich habe einen relativ langfristigen Anlagehorizont, das ist das zweite. Ich habe eine strategische Kernposition in meinem Portfolio, an die ich herangehe mit der Maßgabe Buy and Hold and Check. Und dann habe ich diverse Satelliten quasi drumherum um dieses Kernportfolio. Und das können die Satelliten können also Einzelaktien, Zertifikate, aber auch ETP-Produkte sein. Und da bin ich also auch offen dafür, in entsprechenden Marktphasen hier und da mal long zu gehen, aber auch mal short zu gehen. Und das klappt bislang im Wesentlichen ganz gut. Aber das hat auch damit zu tun, dass ich verhältnismäßig viel Zeit mit den Kapitalmärkten verbringe und auch deswegen verhältnismäßig viel Zeit zu anderen oder gegenüber anderen habe, solche taktischen Positionen auch mal einzugehen und diese einzusetzen in meinem Depot. Ne? Also das ist so einigermaßen klar geworden, wie ich das ausdrücken möchte.
Ja, also auf jeden Fall. Und dieser Zertifikateteil, der macht ja, glaube ich, auch nur einen einstelligen Prozentsatz deines Portfolios aus, ne?
Ja, genau. Also das ist jetzt nichts, was wirklich über 10% hinausgeht. Und 10% ist wirklich das absolute Maximum. Also das ist wirklich, und da habe ich auch ganz klare Guidelines. Also das heißt, ich mache nie, ich überheble nicht. Ja, also da ist man ja in der Regel auch mit einem Hebel unterwegs. Das überpace ich nicht. Das ist das Erste. Zweitens habe ich immer eine Positionsgröße, die wirklich im ganz, ganz niedrigen vierstelligen Bereich sich abspielt, maximal. Ja. Und das Dritte ist, ich habe sowohl im positiven Szenario nach oben hin oder beziehungsweise im positiven Szenario habe ich einen Ausstiegspunkt und ich habe auch im negativen Szenario, also das heißt, wenn die Position sich in die ungünstige Richtung entwickelt, habe ich einen Ausstiegspunkt. Und das muss man haben, aber da muss man auch wirklich sehr nah dran sein und das also auch verfolgen. Ja, also dann lässt man da auch natürlich quasi den Tageschart tatsächlich nebenbei laufen und jetzt auch nicht nur einen Linienchart, dann hat man einen Kerzenchart, dann arbeite ich mit Fibonacci und so weiter. Aber wie gesagt, das würde ich niemandem empfehlen, der also entweder A, nicht sehr, sehr gut sich auskennt und B, der dafür also auch die entsprechende Zeit hat. Und C, wirklich, also um jetzt vielleicht auch mal diesen Punkt hier abzuschließen mit den Trading-Positionen, weil, wie gesagt, letztendlich ist das gar nicht so wichtig, ja. Das ist halt auch so ein bisschen, sage ich mal, persönliches Hobby, persönliches Interesse, weil es auch vielleicht mir als Anleger Natur einfach so ein bisschen entspricht. Aber das eigentlich Wichtige ist ein langfristig gut aufgestelltes Kernportfolio, das in einem vernünftigen Chance-Risiko-Verhältnis deine persönliche Anlegermentalität widerspiegelt. Ja? Und ja, da ist es vollkommen wurscht, ob das jetzt 100% Aktien sind oder 80% Aktienquote insgesamt oder vielleicht sogar nur 60%, weil nicht alle vertragen 100% Aktienquote und sind deswegen dann vielleicht mit einer 50%igen, 60%igen Aktienquote besser beraten, weil das einfach ihren persönlichen Anlagezielen und möglicherweise auch ihrer persönlichen Anlageneigung und ihrer Risikomentalität besser entspricht. Und das herauszufinden, Daniel, das herauszufinden, bevor du den allerersten Kauf in deinem Depot machst, ist eine wirklich schwierige Aufgabe. Und deswegen haben wir bei Extra ETF also dafür auch ein sehr, sehr schönes Tool gebaut, mit dem man das wirklich innerhalb von wenigen Klicks herausfinden kann. Ja, und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Produkt, das sehr, sehr viel Mehrwert stiftet. Weil es ist definitiv nicht so einfach. Also das sagt sich immer so leicht, ja. Also ja, Chance-Risiko muss im Verhältnis stehen und du musst also irgendwie wissen, wie du als Anleger tickst. Aber da steckt so viel drin, ja, so viel Anlagehorizont, Anlageziele. Ab wann wird man denn wirklich nervös? Also ich meine, in den letzten Jahren war es so, dass die Börsen im Wesentlichen nach oben gelaufen sind, also zumindest bis zum Corona-Crash 2020. Da gab es mal 8 Jahre eigentlich keine großartigen, sehr, sehr starken Korrekturen, die also auch nur ansatzweise in die Nähe dessen gekommen sind, dass man sagt, okay, wir befinden uns jetzt in einem sehr, sehr starken Bärenmarkt. Also klar, 2016 Brexit, 2012 gab es noch die Euro-Krise, 2018 hat es auch, 2018, was war denn 2018? Ach so, die Zinserhöhung, ja, das war jetzt auch nicht so ein sehr positives Börsenjahr, zumindest auch hinten raus, aber man war
bei... Und den Corona-Crash nicht zu vergessen.
Genau, bis zum Corona-Crash, ne? Von 2012 bis 2020 gab es im Wesentlichen en gros steigende Kurse. Und da ist es natürlich leicht zu sagen, hey, alles in Aktien und 100% gib ihm. Und dann, weil wenn alles steigt, macht naturgemäß immer alles Spaß. Aber jetzt sind wir halt in eine Phase, in der eben nicht nur alles steigt, ja, sondern wo wir also auch ja möglicherweise uns jetzt mal auf einen mittelfristigen Bärenmarkt einstellen müssen. Und Bärenmärkte können also auch 1,5 Jahre, 2 Jahre dauern. Also zumindest ist das jetzt so der finanzhistorische Durchschnitt. Und insofern wird sich da jetzt möglicherweise auch die Spreu vom Weizen trennen in den Jahren, ne?
Wie bewertest du denn jetzt generell so die allgemeine wirtschaftliche Lage? Also momentan gibt es ja fast nur schlechte Nachrichten und eine Zinserhöhung steht vor der Tür. Die Inflation ist sehr, sehr hoch. Das heißt, fürs Tagesgeld und so, da kriegst du gar nichts mehr und du zahlst eigentlich nur drauf, es sei denn, du investierst. Und wenn da dann noch die Kurse schlecht sind, dann ist es natürlich auch schwierig, da dann immer dran zu bleiben, gerade als Anfänger.
Ja, wir sind jetzt von den Allzeithochs irgendwie sind wir jetzt deutlich, deutlich runtergekommen. Also aber auch noch nicht so exorbitant runtergekommen, dass man sagen müsste, oh mein Gott. So, also das heißt, naturgemäß wäre jetzt so der erste Blick, dass man sagt, ja, eigentlich ist jetzt alles billig. Aber du hast es eben schon angesprochen. Also zumindest in den USA ist es ausgemachte Sache. Dort werden die Zinsen steigen. Und das sorgt natürlich dafür, dass die großen institutionellen Investoren in ihren Kalkulationen dann quasi in den Discounted Cashflow Modells dann also auch den Zins anders bewerten müssen. Und insofern werden künftige Gewinne dann also um diesen Faktor abgezinst, was dazu führt, dass kleine und mittelgroße, ja, im Wesentlichen Tech-Konzerne, die vielleicht also entweder noch gar keine großen Gewinne schreiben, sondern deren Kurse im Wesentlichen in den letzten Jahren gestiegen sind aufgrund der sehr starken Umsatzzuwächse, dass diese Unternehmen jetzt gerade ordentlich einen auf die Mütze kriegen. Und das hat im letzten Jahr, im dritten Quartal, hat es schon angefangen, im vierten Quartal Fahrt aufgenommen und jetzt sich im ersten Quartal weiter fortgesetzt. Und jetzt gibt es halt Aktienpositionen, die dann halt wirklich zum Teil 50%, 60%, 70% vom Allzeithoch hinten sind. Und das Problem ist, dass du jetzt nicht absehen kannst, aufgrund der Ukraine-Situation, also des Kriegs in der Ukraine, ob nicht da noch mal ein ordentlicher Schub nachkommt. Weil eigentlich, glaube ich, wenn der Ukraine-Krieg nicht gekommen wäre, hätten wir eigentlich ein sehr, sehr gutes Börsenjahr erleben können, ja. Also dann hätte man, irgendwann hätten die Marktteilnehmer gesagt, also die großen Investoren, okay, wir werden jetzt gut geguided von den Notenbanken, insofern, dass wir wissen, wo geht jetzt die Reise hin, und wenn es vernünftig kommuniziert wird von den Notenbanken, dann spielen auch Zinserhöhungen keine allzu große Rolle, weil dann hat man immer noch ein relativ gesichertes Marktumfeld, in dem Sinne, dass man alle Faktoren sehr gut einrechnen kann in seine interne Kalkulation und dann also auch wieder die Bewertungsmodelle anschmeißen kann und dann sagen kann, okay, Unternehmen XY ist billig oder ist teuer oder ist aussichtsreich oder nicht aussichtsreich, und diese Märkte sind gerade okay bewertet und so weiter und so weiter. Aber dieser Krieg bringt jetzt eine Unübersichtlichkeit wieder hinein, weil du weißt nicht, wie stark sich das Ganze zuspitzen kann. Worst case wäre NATO-Bündnisfall. Du hast Probleme jetzt, zusätzliche Probleme mit den Lieferketten, die sich ja jetzt eigentlich aufgrund der sich immer weiter entspannenden Lage in puncto Corona hätten auflösen sollen oder auflösen müssen. Deswegen war ja auch immer die Rede davon, dass die Inflation sich im zweiten Halbjahr 2022 wieder normalisieren sollte, denn im Wesentlichen ist diese Inflation eine angebotsgetriebene Inflation, die entstanden ist, dass es sehr starke Störungen in den Logistik- und Lieferketten gab. Und die waren im Wesentlichen hervorgerufen durch die Corona-Situation, also durch die Lockdowns. Und diese Logistikstörungen würden sich jetzt normalerweise auflösen, denn wir alle wissen, okay, wir haben zwar hohe Inzidenzen, aber im Wesentlichen, glaube ich, ist die Wirtschaft schon darauf eingestellt, also das Leben ist wieder normal und die Wirtschaftswelt normalisiert sich auch wieder. Und hier in Bayern findet in diesem Jahr auch wieder das Oktoberfest statt und so weiter und so weiter. Also im Wesentlichen alles wie zuvor, und dann hätte sich das alles letztendlich aufgelöst und das hätte die Inflation weiter nach unten gebracht. Aber jetzt entstehen durch den Krieg neue Probleme in den Logistikketten, und das wird auf jeden Fall die Rohstoffversorgung sehr, sehr stark betreffen. Und insofern haben wir dort also wieder eine angebotsinduzierte Inflation. Und das sehen wir jetzt quasi an den Preisauftrieben im Energiesektor. Die sind irre. Also wir haben jetzt hier in Deutschland, haben wir nur im Energiesegment, haben wir im März einen Preisauftrieb von 40% gehabt. Das ist Wahnsinn, oder? Ich meine, wir haben jetzt hier insgesamt 7,4% waren es jetzt im April, eine Inflationsrate von 7,4%. Und das bei einem Zinsniveau von 0. Und die EZB hat gar nicht letztendlich die Möglichkeit, gegen diese Inflation substanziell etwas zu machen, weil sie kann die Zinsen gar nicht so stark anheben aufgrund des Kriegs, ohne dass hier eine massive Rezession eintreten würde. Und all diese, was ich jetzt quasi sehr, sehr lang ausgeführt habe, ist, dass das insgesamt eine Unsicherheit für die Börsen darstellt. Und ich bin sehr gespannt, wo es hingeht, denn so komisch die Situation gerade ist, wir stehen gerade beim DAX irgendwo bei 14.000. Und der könnte komischerweise in 3 bis 4 Monaten, wenn sich jetzt der Krieg in Luft auflösen würde oder es zumindest zu einer diplomatischen Einigung kommt, die Substanz hat, woran ich jetzt ehrlicherweise nicht glaube, dann könnte der DAX theoretisch auch wieder in sehr kurzer Zeit ein neues Allzeithoch machen. Ja, das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Aber der DAX könnte genauso gut, wenn sich jetzt alles weiterhin zuspitzt, nochmal ordentlich Downside bekommen. Also dann sind möglicherweise tatsächlich im Worst Case nochmal vierstellige Kurse möglich. Ja? Hm. Und ja, also deswegen ist in meinem Depot auch aktuell gar nicht so viel drin. Also ich habe mit meinen Satelliten bin ich aktuell relativ vorsichtig. Also ich kann es auch sagen, ich habe jetzt gerade keinen einzigen Satelliten mehr in meinem Portfolio. Ich habe relativ viel Cash und stehe jetzt gerade ein bisschen an der Seitenlinie. Einfach nur aufgrund der Ausführungen, die ich dir jetzt gegeben habe, Daniel. Mhm.
Ganz kurze Unterbrechung, bevor es weitergeht mit dem Interview mit Timo. Neben dem Finanzrocker-Podcast mache ich ja auch den Podcast Mehr Mut zum Glück. Und in der aktuellen Folge habe ich Heiko Kolz zu Gast. Heiko hat in seinem Leben schon viele unterschiedliche Berufe ausgeübt. Nach dem Start bei der Bundeswehr machte er eine Lehre beim Handwerk. 6 Jahre lang arbeitete er als Dachdecker, bevor er sein Abitur nachmachte und ein Studium absolvierte. Als Wirtschaftsberater machte er sich selbstständig und mittlerweile beschäftigt sich Heiko als Geschäftsführer eines Coworking Spaces tagtäglich mit der Frage, wie wollen wir heute leben, lernen und arbeiten? Seine ganze Geschichte erzählt er bei Mehr Mut zum Glück. Wir hören mal kurz ins Interview rein. Aber gab es denn da nach dem Abschluss deines Studiums so einen Moment, wo du dir gesagt hast, ich möchte gerne mal irgendwo ankommen und dann auch mal wieder richtig Geld verdienen, weil das war ja auch nicht so einfach möglich?
Nee, den Gedanken hatte ich wirklich nie. Also ich habe mir gar nicht so viel Gedanken um Geld gemacht. Klar, das ist im Monat genervt, wenn es mal ein bisschen wenig war, das ist normal. Aber ich hatte trotzdem nie so den Gedanken, oh, jetzt werde ich mich irgendwo anstellen lassen, damit ich mehr verdiene. Für mich war immer viel mehr dieser Wunsch nach was Eigenem und nach meinem eigenen Weg, ne? Was ich eben meinte, kein Chef mehr vor mir, wirklich morgens nicht mehr aufstehen zu müssen, wann mir das jemand sagt, sondern dann, wann ich Lust dazu habe. Ich stehe mittlerweile trotzdem immer noch wahrscheinlich noch früher auf als früher in der Dachdeckerei, aber halt mit Elan, mit Sinn und mit aus einer intrinsischen Motivation. Und das ist was ganz, ganz anderes. Das verändert auch so dolle das Leben, wenn man nicht mehr von außen motiviert ist oder vorgeschrieben kriegt irgendwas, sondern aus eigenem Antrieb diese Sachen macht. Das ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Und das muss man auch mal erlebt haben. Dann kann man auch verstehen, warum ich dann sage, ich habe mir gar nicht so Sorgen um Geld gemacht. Klar habe ich immer irgendwie natürlich meine Miete zahlen müssen und mein Essen und so. Aber da hatte ich ja dann auch während dem Studium, ich glaube, ich hatte mal zu Höchstzeiten irgendwie 4 Jobs gleichzeitig, habe studiert, bin abends aber noch zu jeder Netzwerkveranstaltung, die ich irgendwie gebrauchen konnte, bin ich auch noch hin. Und ich war trotzdem glücklich. Klar war ich dann platt, aber so, ne, kennst du dir ja selber, dieses zufrieden platt sein oder dieses angestrengte, kaputt gearbeitet, das sind halt Weltenunterschied. Und von daher, das habe ich mir wirklich auch zwischendurch oder so nicht mehr gewünscht und war auch nie dann so ein Verlangen danach.
Ja, wenn du mehr über die Geschichte von Heiko erfahren möchtest, dann hör doch mal in Mehr Mut zum Glück rein. Den Link findest du im Blogartikel und in den Shownotes. Und damit gehen wir jetzt wieder zurück zum Interview mit Timo. Auf geht's. Ist es bei Einzelaktien genauso? Weil du warst ja sehr tech-lastig aufgestellt und hattest da viele Tech-Aktien, habe ich jetzt gesehen. Du hattest ein Interview bei der Börse Stuttgart. Mhm. Hast du das auch alles verkauft oder bist du da noch drin geblieben?
Also mein Kernportfolio besteht aus insgesamt 4 ETFs und aus 2 Einzelaktien und die habe ich weiterhin im Depot. Und ansonsten habe ich die Teamviewer-Position habe ich mit einem Gewinn aufgelöst. Das war auch gut. Also ich hatte einen Einstandskurs von 12,15 Euro und ich habe es jetzt, glaube ich, bei 13,70 noch verkauft. Jetzt gerade, wo wir diesen Podcast hier aufnehmen, ist die Teamviewer irgendwo bei 11,50 Euro. Da habe ich einen guten Gewinn mitgenommen. Ich hatte damals noch diese beiden Short-Positionen, Bitcoin und Tesla, die habe ich aber schon relativ kurz nach der Aufzeichnung, also ich glaube eine Woche, anderthalb Wochen später, konnte ich die beiden Positionen mit zwar kleinen Gewinnen, aber zumindest mit Gewinnen auflösen. Und jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, was da noch gerade in dem Satellitendepot drin war, als wir das Video mit der Börse Stuttgart aufgezeichnet haben.
PayPal, GoPro.
Ja, PayPal ja. Ist in meinem Kernportfolio drin. Die GoPro habe ich verkauft. Da habe ich allerdings einen Verlust realisiert. Also da war ich bei 7,80 Euro, war mein Einstand. Und ich habe sie bei 7 Euro verkauft, weil die hat nämlich ordentlich nochmal einen auf die Mütze bekommen. Und da war die Gefahr groß, also zumindest charttechnisch, dass die jetzt wirklich nochmal in den Bereich so, also wirklich deutlich unter 6 abrutscht. Und deswegen habe ich da die Reißleine gezogen. Letztendlich hat sich das dann so dargestellt, dass sie dann auch wieder so in Richtung 8 Euro gelaufen ist. Das heißt, dort habe ich einen Verlust realisiert, macht jetzt aber auch nichts. Also war jetzt nicht, ich meine, das passiert. Sowas passiert.
Aber den Grundstock, du hast, glaube ich, einen breit gestreuten ETF und den hast du nicht verkauft, da bleibst du dann bei.
Genau, also ich habe Nasdaq, ich habe den All Country World, ich habe den Nasdaq Next Generation. Das ist also im Gegensatz zu dem Nasdaq 100, ist das die zweite Reihe aus dem Nasdaq. Also der Nasdaq Composite hat ja, glaube ich, 500 Positionen insgesamt. Und der Nasdaq 100 bildet also die 100 von der Marktkapitalisierung her größten Unternehmen ab. Das sind dann also Apple und Amazon und Tesla, you name it drin, also die großen Schwergewichte. Ja. Und der Nasdaq Next Generation bildet also die Positionen 101 bis 200 ab. Da ist dann sowas wie, ja, vielleicht kennt man Trade Desk. Mhm. Die kennst du, ne?
Ja.
Genau, die sind da jetzt zum Beispiel drin. Ja. Das ist also so ein bisschen, also wieder Tech, aber mit einer leichten Small-Size-Komponente. Also das sind jetzt nicht extrem kleine Unternehmen, das sind jetzt keine Small-Caps im klassischen Sinne, aber tendenziell eher Mid-Caps. Und ich bin insgesamt sehr, sehr bullisch, was datengetriebene, technologiegetriebene Geschäftsmodelle anbelangt und möchte da also auch letztendlich breit gestreut dann mit dabei sein, weil ich glaube, dass also auch die 20er Jahre im Technologiesektor letztendlich noch viele positive Überraschungen bereithalten, auch wenn das jetzt kurzfristig natürlich, kurz bis mittelfristig, dieser Zinserhöhungszyklus, der in den USA stattfinden wird, dass der diese Unternehmen belastet und wie eben schon skizziert, insbesondere Unternehmen, die entweder keine Gewinne schreiben oder nur sehr niedrige Gewinne schreiben und deswegen dann also exorbitante KGVs haben. Die werden jetzt tendenziell runterkommen, aber ich bin da in dieser Position der mit dem Nasdaq Next Generation auch mit einem Sparplan aktiv und insofern kommt mir das eigentlich momentan ganz gut zu Pass. Und der vierte ETF ist also auch ein Themen-ETF, das ist ein Wasserstoff-ETF und zwar der von LGIM. Der fokussiert sich im Wesentlichen auf diese industriellen Anwendungen. Also der Wasserstoff war ja auch ein heißes Thema im Bereich als Antriebstechnologie für den Pkw-Bereich. Und ich glaube, das ist mehr oder weniger vom Tisch. Also das heißt, Wasserstoff wird sich höchstwahrscheinlich eher im Bereich der Schwerlasttransporte durchsetzen. Also Busse, LKWs und so weiter. Das wohl ein Effizienzvorteil gegenüber der Batterietechnologie da, weil ich meine, so ein LKW mit einer Batterie anzutreiben, ja, also da braucht man sehr, sehr große Batterien und die sind sehr, sehr schwer und das sorgt dann wiederum für Ineffizienzen und deswegen könnte, es ist also, glaube ich, keine ausgemachte Sache, aber deswegen könnte Wasserstoff höchstwahrscheinlich als Antriebstechnologie im Schwerlastbereich besser sein. Das muss sich aber noch herauskristallisieren, ja, und ansonsten sind da also mit Ausnahme dieses Pkw-Segments werden also alle möglichen Player in der gesamten Wertschöpfungskette von Wasserstoff mit abgebildet. Also das sind zum Beispiel Komponentenanbieter, ja, oder Hersteller von Brennstoffzellen oder Anbieter, die sich auf dieses Elektrolyseverfahren spezialisiert haben. Dann halt weitere Akteure, die also so im Bereich Schwerlasttransport aktiv sind und so weiter und so weiter. Also es ist relativ breit gestreut, sind, glaube ich, 30 Unternehmen, die da aktuell drin sind, sind auch ein paar Schwergewichte drin. Eine Linde ist zum Beispiel mit dabei und ich bin da eigentlich sehr, sehr positiv gestimmt, auch wenn diese Position jetzt aktuell bei mir auch im Minus ist, aber ich bin da auch mit einem Sparplan aktiv und insofern ist das gerade ganz okay alles.
Aber 30 Unternehmen ist jetzt aus meiner Sicht jetzt nicht breit gestreut, oder? Aber das ist halt dieser Fokus, der gibt nicht so viel her.
Ja, richtig. Aber schau mal, im All-Country-World sind ja schon mal paar. Ich hab den Luxor. So. Ja gut, okay, der bildet den sowieso synthetisch ab. Also 3000 Unternehmen sind da drin. 1000 Unternehmen werden hier synthetisch abgebildet. Also das, würde ich sagen, ist ja schon mal eine sehr, sehr breite Streuung. Dann habe ich noch auf jeden Fall 100 über den Nasdaq 100, über den Klassiker. Dann habe ich noch mal 100 über den Nasdaq Next Generation. Und dann jetzt habe ich noch mal 30 über den Wasserstoff. Also ich finde jetzt insgesamt im ETF-Bereich, finde ich das, lass mich kurz rechnen, 3230 Unternehmen. Okay, jetzt gibt es ein bisschen Überlappung zwischen dem Nasdaq 100 und dem All Country World und höchstwahrscheinlich zwischen dem All Country World und so ein bisschen von dem Next Generation. Aber im Wesentlichen habe ich in meinem Kernportfolio um die 3000 Unternehmen, 3000 Aktien. Und das finde ich jetzt eigentlich nicht so gering diversifiziert.
Nee, das wollte ich damit auch nicht sagen, nur dass der Wasserstoff-ETF dann halt nicht so breit diversifiziert ist. Ja,
genau, aber das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache und also ich glaube, das Thema hat noch nicht so den Marktreifegrad, ja, wie jetzt zum Beispiel Thema Cybersecurity. Cybersecurity, kannst du auch ETFs machen, die dann irgendwie 70, 80, 100 Werte haben oder so ein Clean Energy Themen-ETF, da können also auch hunderte von Einzelaktien drin sein, aber das liegt daran, weil es da halt einfach schon mehr Player gibt, weil der Markt viel weiter fortgeschritten ist in seiner in seinem Reifegrad. Und ich glaube, das Thema Wasserstoff kommt jetzt erst gerade richtig in Fahrt und da werden mit Sicherheit nochmal ein paar Anbieter entstehen. Und ich bin sehr gespannt, wie Elgin diesen Index, den sie ja mit aufgelegt haben, wie die den weiterentwickeln. Also vielleicht sagen sie ja auch, wir bleiben bei diesen 30 Unternehmen, wollen also im Wesentlichen uns aber dahin entwickeln, dass wir mehr pure Player haben, weil naturgemäß ist es doch so, Daniel, also bei einer Linde wird ja das Wasserstoffthema jetzt aktuell, in einem aktuellen Setup, in einem aktuellen Zahlenwerk, in der Gewinn- und Verlustrechnung von Linde wird Wasserstoff ja nicht den größten Anteil oder die Hauptrolle spielen, sondern hat jetzt einen Anteil von X. Ich weiß es jetzt aktuell nicht genau bei Linde. Und möglicherweise sagen sie, okay, wir wollen halt immer große Player drin haben, die also zum Teil das Wasserstoffthema abbilden, oder wir wollen mehr in Richtung Pure Player gehen, die also den Hauptteil ihrer Umsätze mit diesem Thema besetzen. Aber dann bist du auch schnell wieder bei Unternehmen, die halt eher so in der zweiten, dritten, vierten Reihe zu finden sind. Also dann bekommst du auch so eine Size-Komponente noch mit rein. Mhm. Und das ist immer so ein bisschen die Krux bei Themen-ETFs. Geht man eher in diese eine Richtung, also Pure Player, oder geht man in die andere Richtung und sagt, wir wollen auch große, sehr liquide Aktientitel drin haben, von denen wir aber wissen, dass deren Aktienkursentwicklung nicht originär nur an dem, in diesem Beispiel jetzt Wasserstoffthema, hängt. So, also das, da muss man halt immer sozusagen dann auch tatsächlich schauen. Und deswegen lohnt sich das auch bei Extra ETF hier immer vorbeizuschauen, sich die Themen-ETFs anzuschauen. Also zumindest auch mal, also A, zu gucken, wie viele Positionen sind da eigentlich drin.
B. Genau, und in den Top 10, ne? Das ist ganz wichtig.
In die Top 10 reinzuschauen und insgesamt auch mal dann wirklich auch sich den Index dann zu googeln und dann zu gucken, okay, wer ist denn da jetzt noch so alles mit drin?
Ja, und die Überschneidung, ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Battery Value Chain ETF hast, ein Themen-ETF, und da ist Tesla dann groß vertreten und Tesla ist aber auch in einem MSCI World groß vertreten mit ein paar Prozent und im Nasdaq. Und da muss man immer darauf achten, dass der Klumpen da nicht so groß wird.
Absolut, absolut. Das ist ein total wichtiger Punkt. Also zum einen sollte man, wenn man jetzt zum Beispiel an Batterien glaubt, an Wasserstoff glaubt und insgesamt noch, sagen wir mal, Clean Energy hat, da sollte man dann auch wirklich gucken, habe ich denn jetzt dadurch, dass ich halt so ein bisschen in diese New Energy-Thematik reinsteige, ja, gibt's da jetzt in verschiedenen Themen-ETFs Unternehmen, die trotzdem überall vertreten sind oder vertreten sein können. Und wie du sagst, da könnte ein Klumpenrisiko entstehen. Das kann man sich aber auch ganz gut dann über unseren extra ETF-Finanzmanager anschauen. Also ich track auch mein Depot jetzt mittlerweile immer nur noch über den extra ETF-Finanzmanager, weil da hat unser Produktteam wirklich einen genialen Job gemacht. Also ich bin wirklich hellauf begeistert von den ganzen Gadgets, die man hier geliefert bekommt. Und da kann man sich also in einer kostenfreien Variante dann also auch das Ganze irgendwie dann anschauen. Und gerade auch, wenn man ein Depot hat. Ich glaube, du bist ja auch jemand, der relativ viele Einzelprodukte hat, ja,
ja.
Da macht es ja total Sinn, dann also auch da dann entsprechend diese Überschneidung dann sich zumindest mal anzuschauen und dann entweder die Entscheidung zu treffen, okay, das ist gewollt, das ist gut, ich bin mir dessen bewusst, dass ich hier ein Klumpenrisiko habe, aber ich gehe das jetzt bewusst ein, oder halt zu sagen, okay, ich muss jetzt hier eine Veränderung vornehmen. Ja,
und das ja absolut.
Diese beiden Möglichkeiten hat man ja nur, wenn man Bescheid weiß.
Ja, nee, und ich nutze den Finanzmanager tatsächlich für meine Themen-ETFs, um eben dieses Klumpenrisiko zu vermeiden. Aber ansonsten nutze ich halt Portfolio Performance, weil das einfach noch ein bisschen größer und umfangreicher ist. Aber gerade bei den ETFs ist das schon ein super Tool, da muss ich dir recht geben.
Ja, jetzt frage ich dich mal, was hast du so für Themen-ETFs eigentlich drin? Und hast du vielleicht einen Tipp für mich?
Tipps habe ich bei den Themen-ETFs generell nicht, weil das ist dann auch wieder so eine Geschichte, die sehr individuell ist, auch nach dem eigenen Risikograd. Und ich habe da eine breite Streuung drin und bin dann natürlich voll jetzt in diese Tech-Korrektur reingeraten. Also zum Beispiel Cloud Computing läuft ganz, ganz schlecht oder Clean Energy läuft sehr schlecht. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch ETFs, die sehr konstant gut laufen, wie die Semiconductors. Mhm. Die sind ja auch relativ klein vom Index her, aber da hat man dann eben auch ein paar Schwergewichte drin. Und Blockchain habe ich auch noch beispielsweise drin. Und das ist auch etwas, wo ich gar keine Überschneidung habe zu meinen Einzelaktien. Und deswegen habe ich die dann mit reingenommen.
Hast du den Invesco-Blockchain?
Ja, genau.
Ja, starkes Produkt. Ich habe jetzt mit Invesco ein Interview geführt mit dem Christopher Meller. Das ist so ein bisschen der, ja, nicht Kapitalmarktstratege, aber der entscheidet zum Beispiel, welche neuen Themen ETFs aufgelegt werden. Also guckt so ein bisschen über Marktentwicklungspotenziale kommt er. Und mit dem haben wir sehr intensiv über den Blockchain-ETF gesprochen. Und ich war zum Beispiel sehr überrascht, dass Taiwan Semiconductor zum Beispiel auch da drin ist, mit relativ viel Gewicht. Das war mir gar nicht so sehr bewusst. Und da kommt zum Beispiel auch dieses Thema zum Tragen, was wir jetzt gerade angesprochen haben, Daniel. Also Taiwan Semiconductor, da ist halt die Blockchain-Sparte von denen, ist relativ klein im Verhältnis zum Gesamtumsatz, aber hat halt auch ein sehr starkes Wachstumspotenzial und könnte eine relativ große Sparte im Gesamtkosmos von Taiwan Semiconductor werden. Und so werden dann also auch letztendlich mal Entscheidungen irgendwie dabei bei Themen-ETFs getroffen. Und manche sagen dann ja immer, kommen mit diesem Wort Sektorwette. Das ist so ein, ich finde das ganz gruselig, das Wort, weil das impliziert ja immer so Wette. Ne? Wette ja. Impliziert ja, ja komm, wir wetten jetzt mal, entweder es geht gut oder, ne, also das ist immer so, hey, 50-50. So, hopp oder top, Kopf oder Zahl. Und das muss es nicht unbedingt sein. Denn ich glaube, die einzige, weil letztendlich ist es auch ein MSCI World dann irgendwie, ist auch eine Wette auf die Weltwirtschaft, ne? Wenn man es jetzt mal ganz krass betrachtet. Ich glaube daran, dass die Weltwirtschaft in nächster Zeit wachsen wird und dass halt die 1.600 größten Unternehmen aus den 23 Industrieländern dann ihren Anteil da schon machen werden am Weltwirtschaftswachstum und dann also auch weiter gute Gewinne, gute Umsätze liefern werden und deswegen auch werthaltiger werden. So. Ist das jetzt eine Wette? Und wenn man jetzt sagt, Blockchain 2022, ich weiß nicht, wie groß der Gesamtmarkt jetzt ist, aber der wird mit Sicherheit jetzt noch nicht so ultra groß sein. Also ich weiß nicht, ob es überhaupt schon ein Milliardenmarkt ist. Aber gut möglich. Aber so.
Ja, du darfst halt da nicht vergessen, gerade bei dem Index, da sind halt auch viele Unternehmen drin, die in Bitcoins investiert haben. Mhm. Und die hängen dann natürlich auch stark am Bitcoin-Kurs, ne? Und das ist dann natürlich schon eine Wette. Also der ist jetzt nicht so ausbalanciert, dass ich sagen würde, das ist keine Wette. Aber für mich ist es halt wichtig, dass ich mein Portfolio sinnvoll ergänze. Sinnvoll heißt in dem Fall, dass ich auch Branchen und Themen abdecke, die ich nicht in meinem bisherigen Portfolio habe, und nichts anderes ist es. Und da kann man dann im kleinen Rahmen auch so eine Wette eingehen, so wie du es eben auch geschildert hast. Aber grundsätzlich bin ich bei solchen Sachen immer so ein bisschen vorsichtig, weil letztendlich Blockchain, ich bin davon überzeugt, aber ich glaube, das Produkt hat noch zu viele Unternehmen, die gar nicht in die Technologie investieren, sondern die einfach in Kryptowährungen investiert sind.
Ja, ich weiß gar nicht, ob der Anteil tatsächlich so groß ist von so reinen Krypto, also von Werten, die sehr stark von ihrem eigenen Krypto-Portfolio abhängen, also deren Unternehmenswert sehr stark von den Assets abhängen. Also zum Beispiel jetzt eine Coinbase, ja, da geht es ja jetzt nicht nur darum, was haben die selber noch für Assets, sondern da geht es ja im Wesentlichen darum, wie groß ist die Handelsaktivität. Also deswegen würde man ja long Coinbase gehen, weil man sagt, die Handelsaktivität wird zunehmen im Kryptosektor, und natürlich nimmt eine Handelsaktivität im Kryptosektor eher zu, also A, wenn es mehr Währungen gibt, die über die Plattform gehandelt werden können, B, wenn die Dienstleistung sehr, sehr gut ist, die Coinbase zur Abwicklung anbietet oder zum Handel anbietet, und C, natürlich auch tendenziell, wenn sich der Kryptokurs in die richtige Richtung, also eher in eine Long-Richtung entwickelt, dann wird die Handelsaktivität zunehmen. Aber das sind doch, ich meine, ist das jetzt eine Wette? Also das sind ja jetzt so, sagen wir mal, drei valide Punkte, wenn man sagt, okay, das ist jetzt so das Denkschema, mit dem ich zum Beispiel an eine Coinbase rangehe und letztendlich deren Erfolg versuche zu prognostizieren im geschäftlichen Bereich und davon abgeleitet dann auch wieder im Aktienkursbereich. Ich finde, das ist jetzt keine Wette.
Ich glaube, das ist eine Definitionssache. Also Coinbase, ich halte Coinbase auch für ein gutes Unternehmen, was langfristig wachsen wird, wenn es mit dem Kryptobereich und auch mit der Blockchain so weitergeht. Aber generell, das ist wie bei NFT und Metaverse, da weißt du auch nicht, wie es weitergeht. Momentan ist es halt ein einziger Hype und für mich ganz klar eine Wette.
Ja, okay, also klar. Aber da sind wir dann wieder bei dem Marktreifegrad wieder angelangt. Ja.
Ja.
Weil natürlich kann so ein sehr junges Thema wie NFTs oder wie NFT kann naturgemäß jetzt noch gar nicht den Marktreifegrad haben. Aber zumindest ist, sagen wir mal, vielleicht die sehr wahrscheinlich ist aktuell overhyped, aber es wird zumindest vielleicht ein smartes, also NFTs können ja smarte Kundenbindungselemente werden im Gaming-Sektor oder auch wenn du Anbieter von einer App bist oder generell auch im Modebereich und so weiter, also im Sportswear, aber auch vielleicht im Luxussegment. Ich halte das jetzt gar nicht für so unrealistisch, dass das durchaus ein veritables Geschäftsfeld werden könnte. Es ist halt nur die Frage, ob jetzt dieser aktuelle Hype mit so ganz wilden Wertzuwächsen von einzelnen Tokens, ob das jetzt tatsächlich schon gerechtfertigt ist.
Und das ist die große Frage. Also gerade bei dieser hohen Anzahl an Kryptowährungen, da ist halt auch viel Schrott dabei, muss man ganz klar so sagen.
Ja, definitiv. Ich meine, wir haben über 10.000 Kryptowährungen. Also das wird sich irgendwann auch, wird irgendwann eine Marktbereinigung stattfinden. Die ganz großen institutionellen Investoren, die gucken sich doch nicht alle 10.000 Kryptowährungen an. Da wird dann auf die 10 größten geschaut und dann nochmal auf die Anwendungspotenziale. Ja. Und letztendlich ist da höchstwahrscheinlich auch schon die Messe gesungen. Also dass ich da halt jetzt einfach, also Ethereum und Bitcoin, bin ich sehr optimistisch, dass diese beiden Currencies definitiv auch weiterhin bestehen werden.
Ne? Naja gut, aber beim Bitcoin, da wird ja auch immer über das Verbot diskutiert. Ob das nun kommt, weiß man nicht. Aber das sind natürlich auch immer Sachen, die Einfluss auf den Kurs haben.
Ja.
Und da braucht man dann schon ein dickes Fell.
Ja, genau. Aber ich meine, bei Facebook, bei Alphabet oder Meta-Plattforms heißen die ja mittlerweile, Facebook oder Alphabet, da ist ja auch die Frage, wie wirkt der Regulator, also der Gesetzgeber, letztendlich auf das Geschäftsmodell möglicherweise ein? Denn da können ja auch Verbote oder Beschränkungen, Regularien letztendlich dazu führen, dass die schlechter Geschäft machen können oder vielleicht insgesamt sogar weniger Geschäft machen können oder dass deren Wachstumspotenziale dann letztendlich beschränkt werden. Also das hast du ja überall.
Absolut. Ich meine, bei Facebook musst du dir ja nur die geplante Kryptowährung angucken, die dann verboten wurde und diese dann nicht weiterentwickelt haben. Und jetzt investieren sie halt 1 Milliarde im Monat in das Metaverse und keiner weiß, ob das dann tatsächlich das große Hype-Thema wird, mit dem sie dann letztendlich dann mehr Geld verdienen als mit den Anzeigen momentan.
Ja, absolut. Also ich bin, was Facebook anbelangt, also ich bin nicht investiert und ich bin auch nicht... Ich bin auch nicht traurig darum, nicht investiert zu sein. Ich war übrigens auch noch nie investiert. Also klar, ich bin jetzt mit dem Nasdaq und mit dem All Country World bin ich indirekt investiert, ja. Aber das wäre jetzt zum Beispiel nie, also nicht nie, das darf man jetzt wirklich nicht sagen, aber das aktuell keine Investition für mich als Einzeltitel. Also
ja, ich bin da investiert, auch schon seit längerem. Aber ich bin da auch zwiegespalten, weil die Plattformen, die regen mich eigentlich ständig auf. Gerade diese Kopien da bei Instagram, die nerven ohne Ende. Und Meta macht da gar nichts gegen. Und Facebook ist mehr oder weniger tot. Und jetzt sind sie quasi davon abhängig, dass sie WhatsApp monetarisieren. Und irgendwann wird das auch kommen.
Ja, höchstwahrscheinlich. Instagram läuft ja, denke ich, so ganz gut.
Ja, Instagram läuft doch gut, aber da hast du halt das Problem mit den Kopien, ne? Und wenn so ein Christian Röhl da 7, 8 Kopien gleichzeitig hat, wo die Seite kopiert wird und das dauert teilweise Wochen, bis die abgeschaltet werden, dann muss man sich schon die Frage stellen, ob das so langfristig gut geht.
Ja, absolut. Ja, das ist schon nervig. Gott sei Dank habe ich noch keine Kopie, weil mein Privataccount ist halt einfach viel zu klein. Ich glaube, ich habe nur so 1000 Leutchen und die kenne ich auch noch zum Großteil alle. Also ich bin da jetzt wirklich keine große Nummer. Aber
aber mich hat es zum Beispiel auch getroffen. Ich bin jetzt auch mit knapp 10.000 dabei und die stürzen sich ja gerade auf Accounts, die so diese Größe haben und dann schreiben sie einfach die ganzen Abonnenten an und verkaufen denen Kryptowährung oder wollen denen Kryptowährung verkaufen.
Ja, diese Bots, ne? Das ist schon echt brutal. Ich habe jetzt neulich mal eine Instagram-Aufzeichnung gemacht mit dem Invest-Ingenieur und da gab es halt 11 Kommentare und alle 11 waren von Bots. Also hier danke an dieses Access to schieß mich tot. Also das ist wirklich brutal. Ja, dass sie das nicht im Griff haben oder das nicht haben aufkommen sehen, das ist schon eigentlich traurig. Das ist echt traurig.
Ja. Ich habe jetzt noch 2 Fragen zum Thema Portfolio. Die erste, die hast du eben schon angesprochen. Du hast ja TSMC, also Taiwan Semiconductors, angesprochen. So das Thema Emerging Market spielt in deinem Portfolio so gut wie gar keine Rolle. Also natürlich über den All Country World, aber du hast keine chinesischen Werte, du hast keinen chinesischen ETF. Warum nicht?
Du, da bin ich eigentlich dran, das zu ändern, weil tatsächlich eine der logischen nächsten Investitionen wäre, ein Investment und damit liebäugle ich, habe darüber auch einen Online-News-Artikel schon geschrieben, also ich halte da so ein bisschen die Community auch up-to-date, was sich bei mir im Portfolio so tut und da habe ich schon vor ein paar Wochen mich mit dem Hang Seng beschäftigt und wäre der Ukraine-Krieg nicht gekommen, wäre die Chance gar nicht so klein gewesen, dass ich jetzt nicht schon investiert wäre, also es würde sich da um eine Einmalinvestition handeln. Das würde ich jetzt nicht über einen Sparplan machen, aber da hätte ich mit Sicherheit eine Position aufgebaut, weil ich glaube, dass also A, jetzt diese Kräftemeierei der chinesischen Regierung höchstwahrscheinlich vorbei ist. Also jetzt haben sie da im letzten Jahr oder in den letzten 1,5 Jahren nochmal gezeigt, wer ist der Chef im Ring, was ja im Wesentlichen dann Tencent, Alibaba und die Tech-Konzerne getroffen hat. Also das heißt, dass sie dann nochmal ordentlich an die Kandare genommen worden sind. Aber ich denke, dass die chinesische Regierung auch eingesehen hat, dass sie letztendlich auch um als für westliche Unternehmen interessanter Investmentstandort weiterhin zu gelten, dass sie also nicht übermäßig in die Wirtschaft eingreifen können, in dem Sinne, dass sie also von heute auf morgen dann irgendwelche Verbote erlassen, sondern dass man der Wirtschaft im Wesentlichen auch ein paar Freiheiten lassen muss. Das, denke ich, haben sie jetzt erkannt. Das Zweite ist, dass sie noch Zinssenkungspotenzial haben. Also sie laufen jetzt wirtschaftlich nicht wahnsinnig gut. Also im Verhältnis jetzt zu den etablierten Industriestaaten ist das Wirtschaftswachstum natürlich schon sehr hoch, aber im Vergleich zu den Wirtschaftswachstumsraten, die in den letzten 20, 30 Jahren erzielt worden sind, sind sie natürlich schon eher gemäßigt. Aber wenn man sich jetzt auch nochmal den Hang Seng anschaut, dann ist der jetzt auch nicht, also dann sind jetzt die Unternehmen, die da drin sind, auch nicht ultra teuer. Also das heißt, die KGVs, also Kurs-Gewinn-Verhältnis im Schnitt im Hang Seng liegt bei 16. Das KBV bei 2. Ich finde das jetzt im Verhältnis, wenn man sich, also Nasdaq ist mindestens doppelt so hoch, immer noch. Das finde ich jetzt nicht übertrieben überbewertet.
Aber wie gehst du mit Risiken um, wie jetzt beispielsweise den Taiwan-Konflikt? Also da kann ja durchaus auch nochmal was kommen.
Ja, das ist richtig. Aber ich bin mir nicht so sicher. Also schau mal, was könnte der Westen machen? Also könnte man so starke Sanktionen gegenüber China erlassen, wie man es jetzt gegen Russland tut? Also das heißt,
das würde der Wirtschaft richtig wehtun.
Genau, das geht gar nicht. Also dann sind wir in einer Mega-Rezession. Also man kann China gar nicht so hart sanktionieren. Und ich bin mir auch gar nicht so sicher. Okay, ich war auch nicht so sicher gegenüber der, also ich hätte nicht damit gerechnet, bin ich ganz ehrlich, das war eine Fehleinschätzung. Ich hätte gedacht, der Putin möchte gewisse Dinge zurückdrehen. Ja, also das heißt, die NATO-Standorte möglicherweise quasi, dass die sich wieder zurückziehen aus dem Osten. Also das, ich glaube, es stand ja immer im Raum, dass so da die Situation von Mitte der 90er Jahre, 1995, wieder hergestellt wird. Ja. Und damit habe ich eigentlich gerechnet. Also ich war dann auch schockiert von der Nachricht, dass sie tatsächlich einmarschiert sind. Insofern ist das jetzt, wenn ich sage, ich halte die Wahrscheinlichkeit aktuell für relativ hoch, dass China mit Taiwan so nicht verfahren wird, ist das natürlich mit Vorsicht zu genießen. Aber das hätte jetzt bei meiner Investmententscheidung zwar eine Rolle gespielt, wäre ein Faktor gewesen, aber nicht der ausschlaggebende Faktor. Also das ist das eine. Und das zweite ist, dass ich jetzt aktuell meine Investitionsentscheidung ohnehin zumindest temporär auf Eis gelegt habe, was jetzt China angeht. Einfach aufgrund der sehr starken Unsicherheit insgesamten Verfasstheit der Märkte überhaupt. Weil, wie gesagt, es ist gut möglich, dass wir bald wieder, also im DAX beim Allzeithoch sind. Es ist aber auch gut möglich, dass wir eher in Richtung, also 12.4 war ja schon mal da ging es ja jetzt schon mal hin, da waren wir in diesem Jahr schon mal bei 12.4. Und wenn wir nochmal wirklich stark abverkaufen, dann sind wir definitiv unter 12.4. Also dann geht es erstmal in Richtung 11.5, würde ich tippen. Oder beziehungsweise sagt das die Charttechnik, dass wir dann definitiv bei 11.5 sind. Und dann muss man mal gucken, wie übertrieben so ein weiterer Abverkauf dann auch wird. Denn du weißt ja auch, dass Abverkäufe in der Regel dann auch nicht mehr wirklich rational sind, sondern dass da auch eine Übertreibung nach unten stattfinden kann.
Ja, durch die gesetzten Stops, ne?
Durch die gesetzten Stops. Ja. Dann werden auf einmal, wenn du investiert hast und sich dein Depot wird immer weiter zusammenschmilzt, also selbst wenn du immer weiter im Gewinn bist, dann wo würdest du denn verkaufen, wenn du schon mal irgendwie 50% mit einer Position vorne warst? Also dann wäre ja erstmal dein Einstandswert wieder so eine Größe, wo du sagen würdest, okay, in puncto Kapitalerhalt wäre es jetzt gut, rauszugehen, auch wenn ich jetzt nichts mehr mache. Höchstwahrscheinlich würde man vielleicht sogar in einem sehr starken Abverkauf, der sehr schnell geht, würde man vielleicht sogar schon vorher die Weißleine ziehen und dann spätestens bei plus 10, plus 15% irgendwo verkaufen. Und das sorgt, wie du gesagt hast, dann natürlich eher für so eine Kurskaskade nach unten, also eine Übertreibung. Aber da ist dann also auch wieder Cash irgendwie ganz gut und deswegen bin ich aktuell eigentlich so gut wie gar nicht investiert in meinem Satellitenportfolio. Also, Entschuldigung, ich habe eine Aktie, habe ich unterschlagen. Eine Aktie ist tatsächlich in meinem Satellitenportfolio, von der ich aber gar nicht sicher bin, ob sie nicht vielleicht sogar in mein langfristiges Portfolio reinwandert. Das ist ein Cyber-Security-Wert. Und zwar ist das die Varonis. Da bin ich auch ehrlicherweise nicht selber drauf gekommen, auf diesen Wert, sondern da wurde ich inspiriert von einem relativ bekannten Finanzblogger, wo ich also quasi auch mit angemeldet bin in seinem nennt man das? Paid Account, Paid Bereich. Mhm. Also genau. Und der hat die also mit aufgenommen in ein Portfolio und ich fand diesen Wert spannend und habe mir den nochmal ein bisschen angeschaut und deswegen bin ich da rein bei 33 und jetzt irgendwo ist die Aktie jetzt bei 41, also zumindest da bin ich trotz dieser ganzen Ukraine-Inflationsthematik relativ weit vorne.
Ich habe jetzt nochmal eine Frage, die kannst du vielleicht ganz kurz beantworten. Also du hast jetzt gesagt, du hast sehr viel Cash und du hast jetzt auch vieles verkauft. Sind das dann nicht eher kurzfristige Handlungen an der Börse? Also dass du eher kurzfristig denkst als langfristig oder siehst du das anders?
Naja, also das ist ja die Natur von dieser Core Satellite. Also der Core, meine 4 ETFs plus die 2 Einzelaktien, das ist mein langfristiger strategischer Kern. Und das Satellitenportfolio ist eher kurz- bis mittelfristig ausgerichtet. Ja? Also da geht es dann darum, auch mal kurzfristig Chancen mitzunehmen in dem Bewusstsein, dass man damit auch ein erhöhtes Risiko eingeht. Und deswegen setze ich da in diesem Satellitenportfolio also auch Techniken ein, die sich mit Charttechnik letztendlich befassen, wo es dann halt mal darum geht, vielleicht eine Aktie prallt an einem Widerstand ab und hätte dann wieder Potenzial, in einem bestimmten Korridor nach oben zu gehen. Das heißt nicht, dass das, also Fibonacci ist keine Zaubertechnik, die einem sagt, so wird's jetzt kommen, sondern Fibonacci sagt ja einfach nur, wo könnte ein interessanter Einstiegspunkt sein und wenn ein bestimmter Kurswert unter- oder überschritten wird, bis wohin könnte es theoretisch gehen? Und da muss man natürlich sich selber nochmal ein bisschen Gedanken machen. Also für wie wahrscheinlich halte ich es, wenn die Kursmarke X bei Tesla überschritten wird, für wie wahrscheinlich halte ich es dann, dass die Kursmarke Y auch nochmal erreicht wird, nach oben hin. Ja. Also so geht man dann vor. Und ja, das ist eher kurz- bis mittelfristig auch gedacht. Und deswegen habe ich jetzt kurz- bis mittelfristig auch so ein paar Positionen aufgelöst. Ja, versuche halt einfach so diese aktuelle Situation, in der keine klare Tendenz gegeben ist, starten wir nach oben durch oder starten wir eher leider nach unten durch, dafür dann gefeit zu sein. Also was ich jetzt natürlich mache, ist, dass ich meine Hausaufgaben in dem Sinne mache, also wenn wir jetzt irgendwie nach oben gehen sollten, dann mache ich mir Gedanken, ab wo könnte ich welche Position aufbauen und in welche Aktientitel oder in welche ETFs könnte ich dann auch reingehen. Aber das ist so im Wesentlichen die Hausaufgaben, die man dann in der Zwischenzeit, wenn man mal an der Seitenlinie ist, dann machen sollte.
Okay. Ja, du hast 2019 das Buch Unsere fetten Jahre sind vorbei, wie Politiker, Banker und Manager den Wohlstand Deutschlands verspielen, rausgebracht. Jetzt ist ja in der Zwischenzeit sehr viel passiert, seit 2019. Wie siehst du denn die Kernaussagen aus dem Buch heute?
Also ich habe ja, das Buch gliedert sich in zwei Teile. Also zum einen ist das eine relativ breite ökonomische und auch gesellschaftspolitische Analyse, die zum Teil auch monetäre Aspekte mit abdeckt. Das ist so der erste Teil, Status quo 2019, wie starten wir in die 20er Jahre, wie sind so unsere Ausgangsbedingungen, und da war eher so der Tenor, okay, also so richtig optimal sind wir jetzt nicht aufgestellt für die 20er Jahre. Ich glaube, dass meine Thesen im Bereich Digitalisierung, dass die zwar immer noch Gültigkeit haben, aber dass da in den letzten 3 Jahren viele positive Schritte nach vorne gegangen worden sind. Also
zwangsläufig, ne? Durch Corona.
Ja, nicht nur. Okay, Corona war natürlich nochmal, ja, wie sagt man immer, so der Beschleuniger, hat das Ganze, hat der Turbo eingeschaltet, ist gut. Aber bei mir ging es ja jetzt darum, dass wir insgesamt mehr deutsche Tech-Firmen brauchen und möglicherweise auch mehr europäische Tech-Player. Und ich finde, dass wir eigentlich so eine ganz veritable, coole Fintech- oder Startup-Community mittlerweile hier in Deutschland haben. Ich meine, wenn man sich jetzt mal so Scalable Capital anschaut, Trade Republic und so weiter, dann dann ist das schon beachtlich. Auch N26, das ist definitiv beachtlich und ich schaue da auch mit Wohlwollen drauf und ich finde, die machen da einen wirklich tollen Job. Und ich meine, man sieht es ja, Trade Republic und Robin Hood, der ist zwar in puncto Bewertung, ist Robin Hood natürlich um einiges größer, aber Robin Hood kommt ja auch aus einem riesigen US-amerikanischen Markt und Trade Republic kommt hier aus der Dachregion. Und trotzdem ist Trade Republic gefundet mit mehreren hundert Millionen Euro von amerikanischen Venture-Capital-Gebern. Und der Scalable Capital ist BlackRock drin und ist Tencent drin. Und die werden jetzt, das heißt, die werden jetzt irgendwann in den Zweikampf gehen mit eben Robinhood, mit Coinbase, weil die wollen ja jetzt, es bringt ja nichts für BlackRock zu sagen, okay, wir finanzieren jetzt hier so einen deutschen Broker, der dann irgendwie auf dem deutschen oder in der Dachregion aktiv ist, sondern die wollen jetzt nach Europa gehen und da expandieren. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was sich da in den nächsten Jahren tun wird und wer sich da durchsetzen wird und könnte wirklich sein, dass Trade Republic mal irgendwann, vielleicht sogar schon Ende des Jahrzehnts, eine echt große DAX-Aktie ist. Wer weiß. Also das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Also insofern glaube ich, dass da so im Bereich Tech ein paar ganz gute Unternehmen jetzt auch mittlerweile hier in Deutschland aktiv sind und dass sich da meine Befürchtungen jetzt nicht bewahrheitet haben. Euro-Krise, okay. Würde ich auch sagen, dass meine Analyse 2019 vielleicht ein bisschen zu harsch ausgefallen ist. Und was so das Thema gesellschaftliche Polarisierung angeht, bin ich eigentlich von der Wirklichkeit überholt worden. Also ja, da hat Corona einfach auch nochmal so den Booster eingeschaltet, dass halt diese Querdenkerbewegung entstanden ist. Und ja, es ist schon erschreckend, dass man so eine AfD bei 15% hat. Oder bei 13%, 12% in einer Situation oder in einer Phase, in der es Deutschland eigentlich gar nicht so schlecht geht und dass wir eigentlich im Vergleich zu anderen Ländern auch gar nicht so übel durch die Krise gekommen sind, wirtschaftlich. Und ich glaube, da sind auch ganz andere Szenarien wären denkbar gewesen. Also ganz, ganz harter Crash und wirklich verheerende wirtschaftliche Verwerfung und das ist jetzt nur so natürlich auch mein Eindruck, hier aus dem Glockenbachviertel in München, ich habe eigentlich den Eindruck, dass es uns verhältnismäßig gut geht und dass die Chancen, dass wir diesen Wohlstand auch bis Ende der 20er Jahre so erhalten, trotz aller Gefahren und Schwächen, die es so gibt, dass da mittlerweile ein bisschen positiver Fortschritt stattgefunden hat. Und vielleicht hat ja der ein oder andere Politiker mein Büchlein auch zur Hand genommen und hat sich da. Nein, glaube ich jetzt nicht. Aber komplett überholt ist das Buch definitiv nicht, aber es hat sich in der Zwischenzeit einiges Positives getan, sagen wir es so.
Ja, dann. Ich könnte jetzt mit dir noch viel länger weiterquatschen, Timo, aber ich würde sagen, kommen wir mal zur letzten Frage. Welche Zukunftsziele hast du dir denn jetzt für die kommenden, sagen wir mal, 3 bis 5 Jahre gesetzt?
Ja, also in beruflicher Hinsicht möchte ich gerne in den nächsten 3 bis 5 Jahren extra ETF noch weiter vorantreiben und insbesondere das Ziel verfolgen, dass wir dieses zarte Pflänzchen Börsenkultur, was sich jetzt in den letzten Jahren hier in Deutschland herausgebildet hat, auch noch weiter zu wässern mit unserem Angebot, also dass die Börsenkultur hier halt einfach in Deutschland noch weiter aufblüht und weiter wächst und wir als extra ETF dann also auch unserem Claim und unserer Mission folgend, wir helfen dir finanziell zu wachsen, unseren Beitrag genau dazu leisten. Ja, also dass noch mehr Menschen in Berührung kommen mit dem Kapitalmarkt, ETFs, Aktien, Krypto, Rohstoffe, whatever. Also letztendlich auch als Mittel der Wahl wahrnehmen und begreifen, um den eigenen Vermögensaufbau voranzutreiben. Und dafür arbeiten wir mit allen Kanälen, die wir haben, mit dem Extra ETF Finanzmanager, mit dem Extra Magazin, mit unserem Wissensbereich, mit den Testberichtsseiten und so weiter und so weiter mit unserer App. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Und besonders bin ich auch sehr, sehr positiv gestimmt, weil ich glaube, wir haben ein tolles Angebot, von dem ich selber extremst überzeugt bin. Und ich bin wirklich stolz darauf, hier einen Teil mit dazu beitragen zu können, dass wir also quasi diese Mission, wir helfen ihr finanziell zu wachsen, dass wir die auch wirklich jeden Tag mit Leben füllen.
Und hast du auch private Ziele, die du erreichen willst?
Ja, aber die bleiben privat. Also ich kann eins sagen, ein privates Ziel, also ich habe einen Kumpel, mit dem ich, also mein Tennis-Buddy, mit dem ich sehr regelmäßig spiele. Und da würde ich, da habe ich jetzt in letzter Zeit, der ist relativ gut geworden. Also leider ist der jetzt mittlerweile besser als ich. Und da versuche ich auf jeden Fall in den nächsten 2 Jahren ihn mal wieder zu schlagen.
Okay, na, da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Dann kommen wir zum Abschluss zum Word Shuffle. Ich nenne die Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit dem Begriff, mit dem ich eigentlich angefangen habe, nämlich Mission Money.
Ja, war eine Vergangenheit.
Okay, dann lass uns zum nächsten übergehen. Das ist Südafrika.
Letzter Interkontinentalurlaub, toller Urlaub. Und schade, dass die zweite Urlaubswoche von der Corona-Thematik damals im März 2020 überschattet wurde.
Aber ihr konntet den Urlaub trotzdem noch genießen.
Ja, die letzten 3 Tage waren schon, sagen wir mal, ein bisschen nervenaufreibend. Richtig genießen leider nicht, weil du da halt auch schon gemerkt hast, okay, dieses Land fährt auch gerade runter. Es gab immer mehr Beschränkungen und ja, 3 Tage, nachdem wir abgeflogen sind, wieder nach Hause, ist das Land in den Lockdown gegangen. Also wir haben da wirklich Glück gehabt, dass wir wieder rausgekommen sind. Aber war trotzdem eine schöne Zeit.
Okay. Der nächste Begriff ist mein Standardbegriff Rockmusik.
Rockmusik höre ich auch sehr gerne. Ich weiß nicht, ob du das weißt, dass ich ja Schlagzeuger bin, ne?
Nein, das habe ich tatsächlich nicht gewusst.
Spielst du Gitarre, Daniel?
Nein, ich spiele keine Gitarre.
Ah, okay, also du bist reiner Rockmusik-Konsument oder spielst du Instrument?
Reiner Genießer, genau.
Okay. Ja, cool, also sitze ich im selben Boot. Ich muss mal, warte mal, was habe ich denn jetzt hier so Rockiges? Also wen ich auf jeden Fall mal wirklich noch gerne einmal live sehen würde, ist Metallica.
Da hast du auf jeden Fall bestimmt nochmal die Möglichkeit.
Ja, hoffentlich. Ja. Hast du das schon gesehen?
Nee, Metallica habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Aber reizen würde mich das auch nochmal. Aber gut, wenn ich sie nicht sehe, ich werde es überstehen, weil ich bin jetzt nicht so der weltgrößte Metallica-Fan. Mir hat es gereicht, ich habe Iron Maiden gesehen und das war das Wichtigste.
Okay. Mein nächstes Konzert sind die Ärzte.
Okay, das geht ja auch in die Rockrichtung.
Ja, ja, das ist übrigens so, also wenn ich wirklich eine All-Time-Favorite-Band habe, dann sind das die Ärzte. Ich finde die klasse, die begleiten mich eigentlich schon seit meiner Jugend, also wirklich frühe Jugend. Und ich meine, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich werd 40. Also das heißt, die sind irgendwie schon 25 Jahre, wahrscheinlich länger, 27, 28 Jahre, begleiten die mich so durch mein Leben. Und deswegen habe ich wirklich eine sehr große Affinität. Auch so ein bisschen ein bisschen volatil gewesen. Also ist dann auch mal eine Zeit lang stark abgeflaut. Aber im Wesentlichen, also immer wenn ein neues Album rauskommt, dann bin ich auf jeden Fall wieder neu entflammt.
Das ist doch super. Dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist ETF-Guide.
Super, 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 super. Ein super Produkt. Ich kann jedem nur wärmstens empfehlen, für 8 Euro 120 Seiten geballtes ETF-Wissen. Also Spaß. Das ist genau so ein Produkt, was wir auch auf den Markt gebracht haben, weil wir gesagt haben, okay, wir haben 12 Millionen Menschen in Deutschland, die gerade über den Kapitalmarkt Vermögen aufbauen. Aber insgesamt haben wir 63 Millionen Menschen, die intellektuell in der Lage sind, ein Smartphone zu bedienen oder die ein Smartphone nutzen, effektiv. Und wir haben gesagt, wer intellektuell in der Lage ist, ein Smartphone zu bedienen, der ist auch intellektuell in der Lage, einen ETF-Sparplan aufzusetzen. Und wir wollten einen Beitrag dazu leisten, sehr easy, leicht, snackable, fresh, modern in diese Thematik reinzukommen und ein Produkt zu bauen, das so leicht konsumierbar ist und so trotzdem so fundiert ist und trotzdem vielleicht in der Anmutung auch so viel tendenziell, sagen wir mal, Spaß und Modernität irgendwie ausstrahlt, dass man Lust hat, das sich einfach mal zu Gemüte zu führen. Und ich habe immer auch in anderen Interviews gesagt, selbst ein 15-Jähriger, der noch nie irgendetwas von Börse gehört hat, könnte dieses Ding nehmen, 2 Stunden lesen und wüsste zumindest, okay, dies sind jetzt so die ersten Schritte, die ich gehen muss. Und ich bin auch in der Lage, diese Schritte zu gehen, weil ich das Wissen habe und besonders, weil wir in dem ETF-Guide auch alle wichtigen Tools von Extra ETF mit an die Hand geben und erklären, wie man sie nutzt und warum man sie nutzen sollte, damit man wirklich sehr easy in das Thema Vermögensaufbau reinkommt.
Also ich finde den ETF-Guide auch super gelungen und ich glaube, 2 Stunden brauchst du gar nicht, 1 Stunde reicht, das steht ja bei euch auch im Cover drauf, ja. Und ich habe das auch mehrfach weiterempfohlen und war immer ein sehr begeistertes Feedback.
Ja, ah, das ist toll, ja. Das freut mich, das freut mich total.
Super, dann kommen wir zum nächsten Begriff, das ist München.
Heimat.
Also kommst du tatsächlich aus München?
Nein, Wahlheimat ist dann ja der.
Okay.
Also tatsächlich ist das so, 2018 war ich mit einem Kumpel auf Kuba und wir sind dann mit dem Airport-Bus, also der Airport hier in München ist ein bisschen außerhalb, und wir sind mit dem Airport-Bus wieder nach München reingefahren. Und da habe ich so gemerkt, dass ich so, kennst du noch früher so als Jugendlicher, wenn du mit den Eltern so aus dem Urlaub wiedergekommen bist, dann so die Autobahn runter und dann so jetzt wusstest du, okay, jetzt bist du wieder in der Heimat.
Ja.
Kennst du, ne?
Das kenne ich, ja.
Und genau dieses Gefühl hatte ich 2018 dann zum ersten Mal mit München. Und seitdem ist das Gefühl eigentlich noch viel stärker geworden. Also, weil ich hier viele Freunde habe, weil ich meine Freundin natürlich hier ist, wir zusammen wohnen. Und ja, hier ist jetzt mein Lebensmittelpunkt. Und mittlerweile ist das eher so, dass wenn ich in meine Heimatstadt Arnsberg zurückkomme, dass ich da eher so Fremdheitsgefühle habe oder so ein bisschen fremdel erstmal mit der Umgebung.
Wo ist deine Heimatstadt? In NRW?
Ja, genau, das ist so in der Nähe von Dortmund. Ich bin ein Sauerländer Jung.
Okay. Okay, dann kommen wir jetzt zum letzten Begriff, das ist Glück.
Glück, ja, hatte ich, glaube ich, auch recht viel in meinem Leben. Also klar, es ist harte Arbeit, aber man braucht auch in gewisser Weise das Quäntchen Glück. Das ist jetzt zwar die totale Floskel, aber letztendlich ist das so. Also ich kann mich auf jeden Fall glücklich schätzen, dass so ein paar gute Aspekte in meinem Leben zusammengekommen sind, die jetzt dazu geführt haben, dass ich hier in einer tollen Stadt bin, dass ich hier einen tollen Beruf habe, dem ich was abgewinnen kann, der nicht nur für mich persönlich wichtig ist, sondern dass ich hier auch ein paar Dinge mache, die, glaube ich, auch potenziell wichtig sind für sehr viele Menschen hier in Deutschland. Und ja, da haben sich viele gute Dinge einfach gefügt. Also ja, das klingt jetzt so wie, oh mein Gott, das klingt jetzt wirklich so wie, ich habe jetzt den Academy Award für mein Lebenswerk entgegengenommen und jetzt muss ich hier noch was sagen. Das klingt jetzt so staatstragend und pathetisch, aber das ist gerade tatsächlich das, was ich empfinde, ja? Oder das, was mir zum Thema Glück einfällt.
Ja, man merkt das aber auch jetzt so im Gespräch. Also du bist mit dir selber zufrieden, du bist mit deinem Job zufrieden und das strahlst du auch nach außen aus. Zumindest ist das jetzt mein Eindruck und ich danke dir herzlich für das sehr interessante Interview.
Ja, ich danke dir, Daniel. Hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, soweit das Interview mit Timo. Wenn du mehr über ihn, das Extra-Magazin, die Plattform Extra ETF oder sein Buch wissen willst, dann schau einfach in den Blogartikel oder in die Shownotes. Dort findest du wie gehabt alle Links und die ausführliche Zusammenfassung des Interviews. Jetzt gibt es eine kleine Zäsur im Finanzrocker-Podcast, denn nun kommen leider die letzten vorgelesenen Bewertungen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich es nicht mehr machen will, sondern es gibt schlichtweg keine neuen Bewertungen, die ich vorlesen kann. Ich habe das jetzt seit Folge 24 konsequent durchgezogen und mich auch zu den kritischen Bewertungen geäußert. Künftig mache ich das nur noch im Blog finanzrocker.net unter dem Podcast-Artikel. Kommentiert also künftig auch fleißig die Podcast-Folgen. Ja, zum Abschluss habe ich jetzt 2 Bewertungen. Die erste stammt von Die Dame und sie schreibt: Finanzthemen mit Blick über den Tellerrand. Folge 208, großartige Einordnung von NFTs. Ja, herzlichen Dank für deine Bewertung. Zum Thema NFTs wird es natürlich, wie angekündigt, noch den zweiten Teil geben. Und da habe ich tatsächlich nochmal zwei weitere Gäste eingeladen. Das heißt, statt 5 gibt es jetzt 7 Gäste. Aber der Aufbau wird auch ein bisschen anders sein als bei den NFTs. Die Folge kommt Mitte Juni. Und dann hoffe ich, dass die Einordnung des Metaverse genauso gut wird wie die von den NFTs. So, und die zweite und allerletzte Finanzrocker-Podcast-Bewertung hier in diesem Podcast stammt von Skiurus Bavaria und er schreibt, absolut hörenswert, ein Muss. Vielen Dank für die verschiedensten Einblicke. Für mich ist es ein absolutes Muss, diesen Podcast zu hören, zur freien Meinungsbildung und wenn man die Finanzen eigenbestimmt organisieren will. Tausend Dank für die vielen wertvollen Impulse. Ich danke dir herzlich für die tolle Bewertung und genau deswegen versuche ich ja möglichst viele Themen anzusprechen, Interviewgäste einzuladen, die da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und nicht nur den Fokus auf eine Art der Anlage, sondern es gibt ja viele Möglichkeiten. Nicht alles ist unbedingt einfach zu verstehen, beziehungsweise manches ist auch total überflüssig, muss man leider Gottes auch sagen, weil es gibt ja die unterschiedlichsten Stilblüten, gerade auf der Invest auch wieder gemerkt, wie viel Mist es eigentlich gibt im Finanzbereich. Und gerade auf dieser Börsenmesse wird halt sehr, sehr viel geschrien und da tut es doch mal ganz gut, wenn man dann manchmal auch ganz einfache Anlagearten dann im Fokus behält. Ja, und an dieser Stelle auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön für das tolle Feedback auf der Investmesse in Stuttgart. Ich habe einige tolle Gespräche geführt und für mich ist es auch sehr wichtig, Feedback zu einzelnen Folgen zu bekommen. Dafür waren auch die Bewertungen immer wichtig, denn nur wenn ich weiß, was bei euch ankommt, kann ich natürlich auch weiterhin für sehr viele interessante Folgen produzieren. Und wenn ich das nicht weiß, dann mache ich das eben so, wie ich das denke. Und da sind dann natürlich immer wieder Folgen dabei, die ich super spannend finde, die dann aber hinterher nicht ankommen. Ja, und es ist eben auch wichtig, dass man die unterschiedlichen Themen der Geldanlage dann auch für sich einordnet. Und das geht natürlich nur, wenn man sich damit auseinandersetzt und vielleicht in einem Interview dann so ein paar Punkte erfährt, über die man dann auch mehr wissen will. Man recherchiert und schaut sich das Ganze genauer an. Bestes Beispiel waren jetzt die Closed-End-Funds, die ich mit Anton Knäupel ein bisschen näher beleuchtet habe. Das ist ja auch so ein Thema, was eigentlich gar nicht hier in Deutschland groß vorkommt. Und deswegen habe ich auch gesagt, mache ich darüber eine Folge. Ja, wenn dir der Finanzrocker-Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich trotzdem über weitere Bewertungen bei Apple Podcasts oder Spotify. Denn wenn nur noch große Verlags- oder PR-Podcasts mit großer Reichweite und großen Teams sichtbar sind, dann werden die kleinen unabhängigen Podcasts immer weniger. Das wäre doch extrem schade. Zumindest ist es aus meiner Sicht sehr, sehr schade. Und momentan geht der Weg halt genau dahin. Ich bin gespannt, wo der Podcast-Markt dann in einigen Monaten steht. Da werde ich mich dann natürlich zu gegebener Zeit dann auch nochmal ausführlich äußern. Momentan ist es tatsächlich, ja, sehr, sehr schwer. Gut, aber wir wollen nicht negativ diesen Podcast beenden. Wir hören uns jetzt erst in 2 Wochen wieder mit einer interessanten Folge mit einer Hörerin. Dann geht es um Immobilieninvestments, aber nicht im eigentlichen Sinne, sondern es geht dann um, ja, Ferienwohnungen, Ferienapartments. Das ist dann nochmal ein spezieller Aspekt, über den ich tatsächlich noch nie gesprochen habe und deswegen ist es auch wertvoller Content. Ich sage einfach alles Gute bis dahin und ciao.